Grüß Gott, einen guten Tag, sagt der Alex und herzlich willkommen im Sprachlabor Mikros Dynamis im September 2016. Das Audioprojekt atmet heute Geschichte. Zu Beginn hören Sie etwas über Werner Heukelbach und die gleichnamige Stiftung. Werner Heukelbach war ein christlicher Redner, dem die Nationalsozialisten Redeverbot aufgebrummt haben. Im zweiten Teil der Sendung erfahren Sie etwas von dem Märtyrer Josef Losch. Josef Losch war ein Oberpfälzer Pfarrer. Schon vor der Machtergreifung Hitlers warnte er vor den Nationalsozialisten, der Partei Hitlers. Er wurde Opfer der NS-Gewaltherrschaft. Im dritten Teil schließlich wollen wir buchstäblich stille werden, vor Gott nämlich. Vielleicht hat er uns heute etwas Wichtiges zu sagen. Die Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach setzt sich für die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus ein. 1946 konnte dieses Werk durch Werner Heukelbach gegründet werden. Die unterdrückenden Maßnahmen der Nationalsozialisten wie etwa Redebeschränkungen und Redeverbot hatten keine Wirkung mehr. Aktuell hat das Missionswerk Werner Heukelbach 25 Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter nutzen verschiedenste mediale Formate, um möglichst vielen Menschen den Zugang zum christlichen Glauben zu ermöglichen. Es werden zum Beispiel Printmedien erstellt und verteilt. Sicherlich haben Sie schon einmal eines dieser optisch und inhaltlich ansprechenden Blättchen bekommen oder sogar selber weitergegeben. Außerdem werden moderne Kommunikationsplattformen wie etwa das Internet eingesetzt. Das Missionswerk Werner Heukelbach ist deutschlandweit, zumindest in christlichen Kreisen, bekannt. Die überkonfessionelle Arbeit dieses Werkes erstreckt sich auf viele weitere Länder. Im Folgenden hören Sie einen Bericht über eine Reise des Missionsleiters Rudi Joas nach Mexiko. Johanna hat diesen Bericht in ihrem Garten in der Hansestadt Stralsund für uns vertont.
Gott hat sein Volk überall auf der Welt. Evangelisationsdienst in Mexiko. Ein Bericht von Annegret Joas. Rudi wurde gebeten, in mennonitischen Kolonien in Mexiko zu evangelisieren. Auf unserer Reise begleitet uns ein Bruder aus einer Versammlung in Rendsburg, der eingeladen wurde, in einer kleinen Gemeinde in Los Echienes das Evangelium zu verkünden. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Nach 11 Stunden Flugzeit von Amsterdam nach Mexico City steigen wir in ein anderes Flugzeug, welches uns nach Chihuahua bringt. Dort werden wir von einem Bruder abgeholt, der uns nach Xiaotimoc fährt. Nach einem sehr langen Tag können wir endlich in ein weiches Bett sinken und schlafen. Wir fühlen uns wirklich ausgeruht, als wir am folgenden Tag die Familie eines dienenden Bruders und später die Geschwister der Gemeinde kennenlernen. Während eines Abendgottesdienstes ermutigt Rudi die Gläubigen in ihrem Zeugnisdienst. In einem großen Zelt werden mit den verantwortlichen Brüdern letzte Details für die Evangelisation besprochen. In diesem Zelt mit etwa 1000 Plätzen werden die abendlichen Veranstaltungen stattfinden. Die Gemeinde hat es extra für diese Evangelisation aufgestellt. Stühle werden aus den verschiedenen Gemeinden zusammengetragen.
Endlich ist es soweit. Rudi Joas, der Missionsleiter vom christlichen Werk Werner Heukelbach, und sein Team treffen letzte Vorbereitungen für die 9-tägige Vortragsreihe in Mexiko.
Wie immer befällt uns eine große Spannung. Wird das Zelt voll werden? Werden die Menschen kommen, für die schon so lange gebetet wird? Werden sich Menschen bekehren? Werden die Gegner des Evangeliums stören? Dann ist es endlich soweit. Es ist der erste Abend der 9-tägigen Vortragsreihe. Zunächst breitet sich Unruhe aus, als von einer Bombendrohung gesprochen wird. Die Polizei wird gerufen, die kurz darauf Entwarnung gibt. Viele treffen sich zum Gebet in den Ausspracheräumen. Noch einmal flehen sie um Bewahrung und vor allem um die Bekehrung ihrer Verwandten, Freunde und Arbeitskollegen. Das Zelt füllt sich mit etwa 800 Besuchern. Eine Schwester ist sogar mit ihrem Sohn aus dem weit entfernten Belize angereist, um dabei zu sein. Der große Chor singt Lieder, die zu Herzen gehen. Die Ankündigungen erfolgen auf Spanisch und Plattdeutsch. Als Rudi die Predigt beginnt, hören alle aufmerksam zu, obwohl es für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalt ist. Mit dieser plötzlichen Kälte haben die Gastgeber nicht gerechnet und schon vor dem Schlusslied eilen manche Familien frierend zum Ausgang. Am folgenden Abend ist es immer noch kalt, aber die Geschwister haben Gasheizungen aufgestellt, sodass es im Zelt deutlich wärmer ist und jeder ungestört zuhören kann. Es finden vereinzelt seelsorgerische Gespräche statt. Noch bekommt es aber zu keinen Bekehrungen. Sie braucht manchmal Zeit. Im Vorprogramm singen neben dem Hauptchor verschiedene Sänger. Einmal erfreut uns der Jugendchor. An einem anderen Tag singen zwei Kinder mit ihrer Lehrerin. Einmal staunen wir über ein Kinderorchester. Viele Kinder beteiligen sich mit ihren Pianos, Gitarren, Geigen, Mandolinen, Ziehharmonikas und einigem mehr. Zu den Mahlzeiten sind wir immer bei den verschiedenen Familien der Gemeinde eingeladen. Es ist sehr schön, auf diese Weise die Geschwister kennenzulernen und zu verstehen, welche Anfechtungen und Probleme die Christen hier zu bewältigen haben. Die spürbare Einheit unter den wiedergeborenen Christen erfreut unser Herz und sicherlich auch das Herz unseres Heilandes und Herrn.
Freude über den Herrn Jesus. Die neuntägige Vortragsreise des Redners Rudi Joas in Mexiko berührt die Herzen der Zuhörer.
Das ernste Thema am letzten Abend: Jesus Christus kommt wieder, zieht manche in die Arme des Sohnes Gottes. Am Ende der Evangelisationsabende ist es für viele Menschen eine Freude, dass sie den Herrn Jesus gefunden und ihn als ihren persönlichen Heiland angenommen haben. Wir freuen uns mit ihren Angehörigen und Freunden, die für ihre Seelen gefleht haben. Für viele Christen sind die Predigten ein Anlass, ihr Leben noch einmal neu dem Herrn zu weihen. Wir nehmen Abschied von den liebgewonnenen Gläubigen in Chautemoc und werden von Geschwistern nach La Honda gefahren, was in einem anderen Bundesstaat liegt. Die Fahrt dorthin dauert etwa 8 Stunden. Dabei bewahrt uns der Herr Jesus vor allen Gefahren, auch vor solchen, die immer noch vom organisierten Verbrechen in Mexiko ausgehen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Wir beziehen unser neues Quartier, begrüßen die Geschwister der Gemeinde und schauen uns die große Mehrzweckhalle an, in der die Evangelisation an 6 Abenden stattfinden wird. Wir treffen auch eine Familie, die wir vor vielen Jahren in Deutschland kennengelernt haben, als sie kurz vor ihrer Ausreise nach Mexiko stand. Das Evangelium für alle Nationen.
Der Missionsleiter von Werner Heukelbach aus Deutschland, Rudi Joas, eröffnet die 2. Vortragsreihe dieser Reise nach Mexiko. An 6 Abenden wird die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt.
In La Honda, wie auch in Chautemoc, wird die auf Hochdeutsch vorgetragene Predigt auf Spanisch und Plattdeutsch übersetzt. Mexikanische Gäste hören über Kopfhörer das Evangelium in ihrer Sprache und bekehren sich. Plattdeutsch sprechende Mennoniten bekehren sich ebenfalls. Wie gut, dass das Evangelium in jedem Volk, in jeder Sprache und in jeder Nation zu verstehen ist. Unser Auftrag ist es, hinzugehen und die Botschaft weiterzusagen. Die Geschwister in Chautemoc und La Honda haben das große Anliegen, allen Menschen diese frohe Botschaft zu bringen. Eine besondere Last liegt auf ihrem Herzen, den Mennoniten der Altkolonien das Evangelium zu verkünden. Dort hat man das Einhalten von Traditionen über die persönliche Beziehung zu Jesus Christus gestellt. So ging diesen Menschen der einzige Weg der Errettung verloren. Wir spüren die Liebe, die die Geschwister zu ihnen haben. Sie wollen ihnen den lebendigen Heiland nahebringen und sie einladen, dem Herrn Jesus Christus ihr Leben anzuvertrauen. So gehen auch diese Tage zu Ende. Rudi ist erschöpft und gleichzeitig dankbar für den segensreichen Einsatz in diesen 2 Städten. Ein junges Ehepaar mit einem kleinen Sohn fährt uns 800 Kilometer von La Honda nach Mexico City. Vor über 40 Jahren haben wir dort gelebt, wo auch unsere älteste Tochter geboren wurde. Wir haben die Gelegenheit, unsere ehemalige Nachbarin Frau de la Pena zu besuchen, die mittlerweile 89 Jahre alt ist und den Herrn Jesus noch nicht kennt. Vielleicht können wir Kontakt halten und ihr noch einmal den Weg zum Herrn Jesus erklären. Mexico City ist eine extrem große Stadt mit Millionen von Menschen, die das Evangelium brauchen. Lassen Sie uns verstärkt für Mexiko beten. Nach erfüllten Wochen können wir den Heimflug nach Deutschland antreten, wo neue Herausforderungen auf uns warten. Wir danken dem Herrn für alles, was wir in Mexiko erlebt haben. Ebenso möchten wir den vielen Geschwistern und Freunden danken, die überall für uns gebetet haben. Der Herr vergelte es euch und er segne euch tief und reich.
Der Herr segne euch tief und reich. Dieser Bericht über die Evangelisation in Mexiko wurde im Missionsbrief veröffentlicht. Die Postanschrift des Missionswerkes lautet Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach 51700 Bergneustadt. Zeitgeschichte. Einer, der nicht schweigen konnte. Vor 71 Jahren wurde der Miesbrunner Pfarrer Josef Losch von den Nazis hingerichtet. Pfarrer Josef Losch war ein friedfertiger Mensch. Doch er verfügte über eine Waffe, die sogar den braunen Terrorregime Angst einjagte. Das Wort. Seine Reden, seine Predigten und Briefe brachten Hitlers Schergen zur Weißglut. In allen Oberpfälzer Dörfern, in denen er als Geistlicher wirkte. Von Uli Pieler. Der alte Pfarrer Losch, er ist den betagteren Bewohnern von Rottendorf im Kreis Schwandorf noch in Erinnerung. Wenn Sie vom alten Pfarrer sprechen, dann bestimmt nicht wegen der 45 Jahre, die er alt geworden ist, sondern im Sinne eines guten alten Freundes, dem Sie sich noch immer verbunden fühlen. Er war einer der Iren und er wurde geköpft von den Nazis, weil er damals nicht geschwiegen hat. Am Donnerstag, 29. Januar, jährt sich sein Todestag zum 71. Mal. In Neusorg im Kreis Tirschenreuth warnte er vor der Ideologie der NSDAP, noch bevor diese über die uneingeschränkte Macht verfügte. Von der Kanzel rief er zu Beginn des Jahres 1933 herab:
Die Roten, damit meine ich die Sozi, sind mir lieber als die Braunen. Gott möge uns von den Nazis bewahren. Wenn die an die Macht kommen, werden wir dasselbe erleben, als kämen die Kommunisten ans Ruder. Narzissmus ist Kommunismus in Reinkultur, nur mit einem braunen Mantel umgeben.
Die Nazis setzten den jungen Pfarrer auf die Abschussliste. In Neusorg sah sich Losch alsbald heftigen Denunziationen konfrontiert. Das Ordinariat versetzte ihn daraufhin zum 1. November 1933 nach Erzgersried bei Moosbach, Kreis Neustadt an der Waldnaab. Doch auch hier hagelte es gegen den Seelsorger Anzeigen. Es erfolgten wiederholt Verwarnungen und Geldstrafen, berichtet Helmut Moll in seinem Buch Zeugen für Christus. Losch musste die Pfarrstelle erneut wechseln. Zum 1. April 1938 trat er den Dienst in Miesbrunn bei Bleistein an. Kaum im Amt holten die Nazis zum Schlag aus. Selbst vage Anspielungen bargen für sie Sprengkraft. Im April 1939 bezeichnete der Pfarrer in einer Predigt diejenigen als religiöse Falschmünzer, die behaupteten, es gäbe neben Gott eine andere höhere Macht oder so etwas wie eine Vorsehung. Genau diesen Begriff hatte Hitler wenige Tage zuvor in einer Rundfunkrede gebraucht. Weil Losch diesen Zusammenhang herstellte, musste er sich vor einem Sondergericht in Nürnberg rechtfertigen.
Endlich den Mund halten.
Die Denunziationen hörten nicht auf. Im Sommer 1941 musste er für 3 Wochen ins Gefängnis, weil er 3 Soldaten beleidigt haben soll. In Wirklichkeit war es wohl eher umgekehrt. Die Wehrmachtsangehörigen hatten nachts vor dem Pfarrhaus randaliert. Losch verlor seine Zulassung als Religionslehrer und um ihn mürbe zu machen, musste auf Druck der Nazis sogar der Organist den Dienst quittieren. Das Fass zum Überlaufen brachte für die braunen Hetzer eine Grabrede im Januar 1944. Der Pfarrer sagte beim Trauergottesdienst für einen gefallenen Soldaten:
Es hätten in diesem Krieg schon so viele Gute ihr Leben gelassen, nun sollten endlich die Maulaufreißer ihren Mund halten.
Als ihn dann auch noch ein Ortsbewohner anzeigte, weil er für dessen gefallenen Sohn angeblich die Sterbeglocke nicht geläutet habe, schritt die Gestapo zur Hausdurchsuchung. Diese Aktion sollte das Ende des Widersachers einläuten. Im Pfarrhof fiel den Ermittlern ein Ordner mit Briefen in die Hände. Der Inhalt lieferte der NS-Justiz später die Begründung für das Todesurteil. Ein Beispiel:
Unsere Orgel ist direkt in einen ganz ungesetzlichen und pflichtwidrigen Streit getreten, aber in einem totalen, wie sich's eigentlich ja auch gehört, in einem totalen Krieg, den uns natürlich die anderen aufgezwungen haben.
Feldpostbrief an Wenzel Steininger am 1. September 1943.
Ja, Die Welt ist richtig durcheinander gekommen und unser geliebter Führer hat sehr, sehr viel fertiggebracht. Er wird schon weiterhelfen. Wir dürfen nur das Vertrauen in ihn nicht verlieren, hat der Goebbels gestern gesagt. Das wäre die Hauptsache, das Vertrauen auf den Führer. Und wer hätte das nicht? Also, Führerbefehl, wir folgen dir.
Brief an Familie Losch, Rottendorf, 21. April 1943. Die Beamten führten Losch ab. An der Miesbrunner Kirche, so heißt es, habe er sich zum Abschied gekreuzigt und gesagt, in Gottes Namen.
Für immer ehrlos.
Die ersten Monate war Losch im Gefängnis in Regensburg eingesperrt. Im Sommer 1944 wurde er nach Berlin verlegt, damit ihn der Volksgerichtshof wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung den Prozess machen konnte. Am 24. November 1944 traten die braunen Richter zusammen, um dem Landpfarrer aus der Oberpfalz abzuurteilen. Den Vorsitz hatte Martin Stier, der bereits 1,5 Jahre vorher als Beisitzer am Verdikt gegen die Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose mitgewirkt hatte. Er fällte das Todesurteil und begründete es mit dem den Nazis eigenen Zynismus. Losch musste die Kosten des Verfahrens tragen und Stier versäumte es nicht, darauf hinzuweisen, dass sich der Verurteilte für immer ehrlos gemacht habe. Der Hochmut rächte sich binnen kurzer Zeit. Richter Stier starb noch im Februar 1945 bei Löscharbeiten nach einem Fliegerangriff. Sein für immer ehrlos dauerte gerade mal bis Anfang Mai. Am 29. Januar 1945, gegen 13.30 Uhr, schritt der Henker zur Tat. Den Leichnam ließen die Nazis verbrennen. In seiner Heimat Rottendorf wurde ein Trauergottesdienst für den Hingerichteten untersagt. Die Urne befindet sich heute im Ehrenhain der Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes in Brandenburg an der Havel.
Meine allerletzten Grüße auf dieser armen, armen Erde euch allen, allen. Ich gehe zu Gott und den Heiligen. Vergesst mich im Gebet nicht.
Sollen die letzten Worte gewesen sein, die Pfarrer Losch auf einen Fetzen Papier kritzelte. Zeitzeugen, die Josef Losch persönlich kannten, gibt es nicht mehr viele. Im elterlichen Anwesen wohnt sein Neffe Ludwig Losch, 81.
Ich kann mich schon noch an ihn erinnern.
Für ihn als Bub sei es jedes Mal ein großes Fest gewesen, wenn der Onkel zu Besuch kam.
Die Anzeigen, die Verhaftung und auch der Prozess waren natürlich damals Thema in unserer Familie.
Heute noch habe er das Bild seines verzweifelten Vaters vor Augen. Dieser hatte seinen Bruder in der Regensburger Haftanstalt besucht.
Sie hatten Angst, dass sie abgehört werden,
berichtet Ludwig Losch. Dann habe der Inhaftierte nur gesagt,
sag nichts. Du hast kleine Kinder. Geh heim zu deiner Familie.
Viele Jahre fand das Verbrechen an dem aufrichtigen Pfarrer kaum Beachtung. 1985 ließ die Pfarrgemeinde Rottendorf eine Gedenktafel an der Außenmauer der Pfarrkirche St. Andreas anbringen.
Pfarrer Josef Losch, geboren 21. Januar 1900 in der Rottendorf, Priesterweihe am 29.06.1925 in Regensburg, ab 1.04.1938 Pfarrer in Miesbrunn. Gestorben 29. Januar 1945 als Opfer der NS-Gewaltherrschaft.
An der Pfarrkirche St. Andreas in Rottendorf, Kreis Schwandorf. Ähnliche Tafeln gab es in Etzgersried und Miesbrunn.
In Memoriam, Ruhe in Frieden.
Die Gemeinde Neusorg benannte den Platz vor der Kirche nach Pfarrer Losch. Erst vor 5 Jahren verlieh ihm die Stadt Pleystein posthum die Ehrenbürgerwürde. In der Nähe von Etzdorf, das früher zur Pfarrei Rottendorf gehörte, ist Pfarrer Losch seit 2013 ein Wegkreuz gewidmet. Die Pfarrgemeinde seines Geburtsortes feiert am Donnerstag, 29. Januar um 18 Uhr einen Gedenkgottesdienst. Pfarrer Josef Losch wurde am 29. Januar 1945 von den Nationalsozialisten in Berlin hingerichtet. Losch wurde in Rottendorf, Kreis Schwandorf, geboren, war Pfarrer in Neusorg, Etzgersried und zuletzt in Miesbrunn. Stille vor Gott.
Und Mose war all da bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte, aß kein Brot und trank kein Wasser.
Und Gott schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte.
Da nun Mose von dem Berge Sinai ging, hatte er die 2 Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte davon, dass er mit ihm geredet hatte. 2. Mose 34.
Lies bitte noch Markus 9, Verse 2 bis 8. Mose, der Mann Gottes, hatte Zeit für seinen Gott. 40 Tage und 40 Nächte lebte er in Gottes Stille und Gottes Nähe und empfing die Aufträge des Ewigen. Er ließ das Volk mit seinen Unruhen und Lasten im Tal. Er verließ Heim und Haus. Er folgte dem Ziehen Jahwes in die Horeb-Stille und empfing dort etwas vom Taborglanz der Gegenwart Gottes. Sein Angesicht glänzte, als er hinabstieg. Er hatte Zeit für Gott. Und Gottes Kinder, Brüder und Schwestern im Weinberg des Meisters, warum so viele müde und matte Seelen? Warum unfruchtbare Werkzeuge? Warum so wenige fröhliche Herzen im Dienst? Warum so wenig sieghaftes Überwinderleben? Wir haben zu wenig Zeit für Gott. Adolphe Monod, ein französischer gesegneter Gottesmann, hat ein Büchlein hinterlassen, Die Reue eines Sterbenden. Das enthält die Ansprachen und Reden, die er als Kranker und Sterbender seinen versammelten Brüdern gehalten hat, und darin klingt immer wieder das Weh- und Reuelied durch. Brüder, wenn ich noch einmal dienen, leben und wirken könnte, ich würde mehr Stille und Zeit verwenden auf die Bibel, auf Gebet und Gemeinschaft. Ich würde mehr im Heiligtum meines Gottes wohnen. Vielleicht wird es einmal unser aller Reuelied der letzten Stunde.
Wo war in meinem großen, unruhvollen Land und dünnster Zeit ein Tröpflein seiner großen, stillen Ewigkeit?
Liebe Brüder und Schwestern, mehr Zeit und Stille für Gott, für die Seele, für Gemeinschaft, für die Bibel, für das Gebet, einsam und gemeinsam. Darum wollen wir in diesen Zeilen reden von dem Heiligtum der Stille, von den stillen Gottesstunden und Gottesminuten.
Alle Gottesmenschen und Gesegneten im Reiche Gottes waren Menschen der Gottesstille und darum geweihte, geheiligte und gereinigte Werkzeuge des Meisters.
Stille Stunden sind notwendig. Sie sind die Warnungssignale auf der Lebens- und Glaubensfahrt. Wer sie nicht hat, kommt in falsche Geleise und wird ein Gefallener. Darum haben wir so viel entgleiste und gefallene Gotteskinder. Sie hatten keine Stille, keine Zeit mehr für Gott. Stille Stunden sind notwendig, um die Seele am Leben zu erhalten. In der Stille wird die Seele genährt. Dort atmet sie Himmelsluft. Wer keine Stille hat, wird innerlich ganz langsam sterben. Mose lebte von der Gegenwart Gottes und in seiner Nähe wurde sogar das Gesetz der Natur vom Essen und Trinken aufgehoben. Stille Stunden bewahren unseren Dienst vor Oberflächlichkeit und toter Maschinenarbeit, in die man auch im Reiche Gottes so leicht hineinkommt. Stille Stunden sind notwendig zur steten Selbstprüfung und Selbsterkenntnis. Wie über dem Eingang des alten griechischen Tempels das Wort stand, erkenne dich selbst, so steht auch über dem Eingang der stillen Stunde:
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Psalm 130, Vers 23.
Die stille Gottesstunde kann zu einem scharf geschliffenen Lichtspiegel werden, in dem man seinen inneren Zustand klar erkennt. Da, wo die göttlichen Scheinwerfer fallen über Seele, Leben, Vergangenheit, Dienst, da sehen wir alles so ganz anders und müssen beten:
Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht rein. Durchforsche mich, Jesu, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir.
Stille Stunden sind notwendig zur Stärkung der Liebe und Gemeinschaft untereinander. Wo man einsam und gemeinsam seinen Herrn sucht, da vertieft sich das Zusammenleben, da stärkt sich das Glaubensband, da lösen sich Schwierigkeiten von selbst. Da kommt man dem Herrn und untereinander näher. Darum mehr Zeit für Gott, mehr Horebstille im Dienst und Leben. In der Stille erzieht der Herr seine Knechte und Mägde zu Gefäßen seiner Herrlichkeit. Siehe Mose, 40 Jahre Stille in Midian bei der Herde. Das waren für ihn Zubereitungs-, Erziehungs- und Zerbrechungswege für den späteren Dienst. Siehe Elia, nicht im Feuer, nicht im Sturm, aber im stillen Sausen begegnete ihm der Herr. In der Stille bewahrt der Herr seine Kinder. Daniel wurde in Babylon der Sünde, des Unglaubens und des Heidentums bewahrt durch sein offenes Fenster gen Jerusalem, wo er täglich dreimal seine stille Stunde hatte, in der er Gott begegnete und gen Zion schaute.
Selig werden Weltgebrause nach der obernen Gottesstadt, nach dem rechten Vaterhause stets ein Fenster offen hat, wo er kniend im Gebet seine Seufzer heimwärts schickt und in Früh- und Abendröte nach dem Berge Zions blickt.
Du Gotteskind, baue in deinen Tag, in deinen Dienst, in dein Leben ein offenes Fenster der Stille, wo du über Berge und Erdensünde und Welttiefen hinüberschaust, gen Zions Höhen und Himmelsluft atmest, dann bleibst du bewahrt. In der Stille gibt es oft einen neuen Glaubensanfang durch Buße und neue Gnade. Ergreifend schildert Professor Tholuck eine solche Stunde neuer Hingabe. Nie hat ein Strom der Kraft mich so ergriffen und auf seinen Wellen getragen als in der stillen Stunde, da ich im Gebet Jesu segnende Hand auf meinem Haupte spürte und als Lohn meiner Tränen das Wort empfing: Mein Kind, ich gebe den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Da habe ich neue Treue gelobt.
Ja, Amen. Hier sind beide Hände, aufs Neue sei dir es zugesagt, dich heilend will ich lieben ohne Ende, mein Alles sei daran gewagt.
In der Stille weichen die Trauergeister aus dem Herzen, da wird man wieder fröhlich und empfängt etwas vom Taborglanz der Freude. Man erlebt Psalm 97, Verse 10 bis 12, und man erfährt: Er lässt den Seinen doch stets ein freundlich Sternlein scheinen, Halleluja. Stille Stunden sind Taborstunden, da man niemand sieht als Jesus allein, den König in seiner Schöne.
Stille Stunden, die Jesus uns schenkt, da man nur der Wunder des Lammes gedenkt. O selige Minuten, o Blicke des Lichts, man senkt sich in Jesus und sieht sonst nichts.
Stille Stunden sind Begegnungsstunden. Stille Stunden sind Beugungsstunden, da man betet.
Immer kleiner, immer reiner, lass mich werden, Herr auf Erden, bis wir droben dich ohne Ende loben.
Stille Stunden sind Kraftstunden, da ein Strom von Leben und Kraft durch die müde Seele geht, eine Ausrüstung mit der Waffenrüstung. Vergleiche Epheser 6, Verse 10 bis 18. Stille Stunden sind Weihestunden, da man gelobt:
Nimm mein Leben, Jesu, dir übergib ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht.
Stille Stunden sind Dank- und Lobestunden. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Das ist die Höhe des Glaubens, in dem Heiligtum der Stille den Herrn anbeten. Stille Stunden sind Segensstunden und Segensquellen für andere. Mose ging vom Berge und sein Angesicht glänzte, weil er mit dem Herrn geredet hatte, und er wusste es nicht. Kinder der stillen Stunde tragen ein Leuchten und Glänzen vom Herrn in Seele, Dienst und Leben. Sie selber wissen es nicht, aber andere sehen es und werden dadurch gesegnet und gestärkt. Liebe Gotteskinder, wir wollen die stillen Minuten und stillen Stunden, Horebstille und Tabornähe, mehr suchen. Sie sind Kraftquellen für Dienst und Leben. Sie sind Lebensbedingungen für unsere Seele. Wer sie sucht und sich schenken lässt, erlebt Sieg und Segen, Frucht und Freude, Kraft und durch Hilfe, Bewahrung und Gnade.
Zions Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Bein, denn die Glocken Gottes läuten, Frieden, ewigen Frieden ein.
Ach Gott, ich möchte stille sein, still bis ins tiefste Herz hinein, nicht sagen ja, nicht sagen nein, nicht wünschen groß, nicht wünschen klein, nein, stille, stille, stille sein, ja, stille, stille, stille sein. Ach Gott, hilf mir doch stille sein, still wie das Gold in Feuers Pein, still, dass du mich kannst machen rein. Bis still dein Bild in mir erschein, so hilf mir, Herr, dir stille sein, ja, stille, stille, stille sein.
Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israel. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch stille Sein und Hoffen werdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Jesaja 30, Vers 15.
Gelesen aus dem Traktat Stille vor Gott. Evangelischer Missionsdienst, die Wegbereiter, Oberderdingen, Pflegen.
Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Mikros Dynamis und Alexander verabschieden sich von allen Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Bis dahin, alles herzlich Gute!